Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zum einen zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Und den Mann brauche ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Deutschlands bekanntester Startup-Investor. Unter anderem war er Juror bei Die Höhle der Löwen und er hat auch mittlerweile mehrere Fonds.
Ja.
Frank Thelen.
Ja.
Herzlich willkommen.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr schön, Frank. Heute wollen wir über Aktien natürlich sprechen, ja. Aber auch über das Thema ja, europäische Wirtschaft. Da kriselt es gerade in Deutschland. Da sind viele unzufrieden, du
absolut.
Ja auch.
Ja.
Da müssen wir keinen Hehl daraus machen.
Ja.
Wir regen uns ja auch immer mal wieder auf hier im Talk. Wir wollen uns heute nicht zu sehr aufregen. Wir wollen natürlich auch über Probleme sprechen, aber auch über Lösungen. Und du hast dir, glaube ich, was Schönes überlegt für den Anfang.
Ja, als ich letztens durch Twitter gescrollt bin, kam ja es tut mir leid, Herr Musk. Habe ich wirklich ein lustiges Meme gesehen und das wollte ich dir einmal zeigen. Für mich sinnbildlich für Europa. Schaust du mal an. Die Zukunft, die wir uns vorgestellt haben. Und die Zukunft, die wir bekommen haben. ist das
die einzige
sinnbildlich?
Innovation in Europa. Wie nennt man das eigentlich? Festklebende Deckel? Wie ist der offizielle Begriff?
Erstmal ist es super nervig. Ich finde es ganz schlimm, daraus zu trinken.
Ich habe neulich auch geflucht.
Ich glaube, es ist schon, also natürlich ist es irgendwie jetzt hier übertrieben dargestellt, aber am Ende des Tages ist das schon ein sehr ernstes Thema, weil wir überregulieren uns wirklich kaputt. Und wenn man heutzutage in ein Auto einsteigt, dann hat man so viele Assistenzsysteme, die man auch gar nicht mehr ausschaltet. Oder man kann sie kurzzeitig ausschalten, aber nach dem neuen Start des Autos sind sie wieder da. Also wir haben jetzt gerade ja durch diesen Act in Europa, wo wir sagen, dass es, ich glaube, 6 oder 7 große Player gibt. Ja, die haben sicherlich eine gewisse Macht. Aber jetzt regulieren wir die so weit, als dass wir kein Apple Intelligence erstmal hier in Europa bekommen. Wir bekommen immer andere KI-Modelle und so weiter so spät. Das kann einfach nicht der Weg sein. Das heißt, das ist wirklich die Zukunft, die wir uns vorgestellt haben, nämlich fliegende Autos und andere Dinge, die wir übrigens hier in München bauen. Es ist wirklich eine Überregulierung. Das ist ein riesen Problem.
Wir waren ja heute, das kann man verraten, gemeinsam, oder du hast uns eingeladen, besser gesagt, bei einer Firma, die spannende Dinge baut. Und das jetzt in München.
Ja.
Es geht um Robotik und Co. Vielleicht kannst du uns das mal kurz erklären, was die Firma genau macht und warum sowas nicht öfter klappt. Also es gibt ja Beispiele, es ist ja möglich, aber du hast gerade gesagt, diese Überregulierung, woher kommt die und warum schaffen es dann manche trotzdem und warum packen wir da nicht mehr an?
Genau, heute haben wir bei Robco, das ist ein Roboterunternehmen hier aus München, da haben wir die neue Produktion eröffnet, also wir bauen wirklich in München hochintelligente Roboter und verkaufen die auch in großen Stückzahlen. Wir haben auch Sequoia und andere große Investoren für das Unternehmen gewonnen. Diese Beispiele gibt es. Es gibt hier in München ein Lilium Aviation, was mit über 1000 Leuten ein elektrisches Flugzeug baut. Also wir haben solche Leuchttürme. Aber ich kann dir auch sagen, es ist nicht einfach, weil wir durch diese Überregulierung oftmals uns selber kaputt machen damit. Also wenn du
was
alleine,
wird da zum Beispiel überreguliert? Genau. Zum Beispiel bei Robco.
Genau, bei Robco siehst du zum Beispiel die Sicherheit für die Roboter. Das heißt, bevor du die in die Produktion reinlässt, musst du die genau abschirmen, du musst immer einen Stoppknopf haben und so weiter. Da sind sicherlich das eine oder andere auch sinnvoll, damit wir eine hohe Arbeitssicherheit haben, aber wir überregulieren uns. Aber es ist ja auch nicht nur jetzt speziell bei Robco oder bei Lilium, sondern selber, wenn ein Unternehmen baut, wenn man mehr als 10 Mitarbeiter hat, muss man jede Steckdose bekleben. Man muss wirklich mittlerweile, ich tue es nicht und die können mich auch verhaften oder so, aber das ist einfach, wir sind so überreguliert. Jetzt musst du länger, übrigens wusste ich gar nicht, wenn du mehr als 15.000 Euro irgendwo hin ins Ausland überweist, dann musst du das wieder irgendeiner Meldestelle geben, obwohl es ja transparent ist, es geht über das Banksystem. Also vor allen Dingen, wir schaffen auch immer mehr Aufwand. Es geht mir gar nicht darum, dass der Staat auch weiß, was ich tue. Da gibt es andere, haben verschiedene Philosophien, aber für mich gab der Staat, weil ich vertraue dem Staat noch, mag richtig oder falsch sein, er darf gerne alles in meinem Leben sehen, wenn er dann damit vernünftig umgeht. Aber dass ich dann selber den Aufwand habe, die Steckdosen bekleben muss, jede Überweisung nochmal doppelt melden muss, meine Steuererklärung mittlerweile so kommt. Also das ist halt das Problem, dass die Unternehmen gar nicht mehr loslegen können, sondern erstmal 50% der Arbeitszeit nur in so einen Scheiß verwenden.
Aber das mag jetzt nervig sein und ich bin da grundsätzlich bei dir, aber es gründet doch jetzt keiner, wenn er sagt, ich will jetzt Roboter bauen oder was auch immer, sagt dann, jetzt muss ich die Steckdosen bekleben, dann mache ich es lieber nicht, wenn ich eine geniale Idee habe. Das ist doch dann, das kann ja nicht das Ausschlaggebende sein, oder?
Ja, aber ja, so funktioniert das ja nicht, sondern die Leute geben einfach irgendwann auf.
Okay.
Du bist ja ein Mensch. Das heißt, du startest und baust was und irgendwann an irgendeinem Punkt hörst du auf, weil entweder, also das Geld geht aus und dann sagst du, ich kann jetzt nicht nochmal 3 Investoren an oder 100 Investoren anrufen oder du verlierst den ersten Kunden oder whatever. Und diese Probleme, die wir den jungen Gründern damit geben, das ist einfach verrückt. Und ich glaube, was passiert ist, dass man einfach woanders gründet. Das ist ja nicht nur das Gründen, das Allerwichtigste, sondern auch viele ziehen gerade weg. Es gab nie so viel deutsche Vermögende, die Deutschland verlassen haben. Und ich glaube, wir müssen einfach aufwachen in Europa und sehen, dass wir hier echt wieder mal eine Wirtschaftspolitik machen müssen. Wir müssen eine Industrie etablieren, weil das läuft alles noch irgendwie, aber es bröckelt.
Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass du echt gut vernetzt bist, auch mit Christian Lindner. Also das weiß man ja. Die ganz einfache Frage wäre jetzt, warum machen wir das? Warum diese Überregulierung? Also, wenn es so einfach ist, und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nicht zielführend ist, wieso wird das so durchexistiert?
Ja, ich hatte eine Zeit lang auch sogar das Innovation Council im Kanzleramt, also direkt unter Angela Merkel mit Doro Bär. Dort haben wir uns, glaube ich, alle 4 oder 6 Wochen getroffen mit wirklich guten Köpfen. Und am Ende des Tages und heutzutage fairerweise sagen, Doro Bär ist sehr engagiert und ich schätze sie auch sehr, aber wir haben fast nichts umgesetzt. Wir haben diese Personalausweis-App, die man heutzutage hat, die könnte vielleicht von uns gekommen sein, aber wir haben nicht wirklich viel umgesetzt, weil du hast da drunter diese Demokratie, die auch der beste, glaube ich, der beste Weg ist, wie wir Staaten betreiben, aber die ist so verrückt geworden, dass da einer reingehen müsste und das aufbrechen müsste und sagen müsste, und zum Beispiel würde ich der Kanzler oder der Kanzlerin mehr Macht geben. Dass sie dann als gewählte Kanzlerin oder Kanzler auch mal echt was sagen darf. Olaf Scholz hat nach meinem Wissen gar nicht so viel zu sagen. Das läuft alles durch irgendwelche Gremien und so weiter. Und dann hast du natürlich El Salvador als Beispiel, was auch viele kritisieren, aber da hat jemand mal die Demokratie und nach meinem heutigen Wissen absolut rechtmäßig quasi die sportlichste Demokratie gebaut und hat Entscheidungen getroffen, hat gesagt, ich will hier Sicherheit haben, ich will Bitcoin als Währung haben, ich will viel progressive Sachen machen und hat den Staat entschlackt und aufgeräumt. Oder jetzt natürlich auch gerade, war ja auch gerade in Deutschland, auch sehr, sehr, ne, also ich glaube demokratisch, kann man sagen, oder? Also ich würde nicht sagen, dass ein Antide-
ist demokratisch gewählt auf jeden Fall, soweit ich weiß.
So, ja, so, genau, und der geht jetzt hin und sagt, ich brauche kein Dings für das und hier, und was hat er geschafft? Die Inflation ist dort, die ja katastrophal war, die hat er besiegt, sehr schnell. Also wir bräuchten jemand, der wirklich bereit ist, unsere Demokratie komplett zu entschlacken und nochmal die Grundidee der Demokratie zu leben und eben nicht diesen Wasserkopf, in dem sich kein Mensch irgendwie bewegen kann. Und ja, ich kenne wahrscheinlich fast alle Minister auch persönlich und teilweise bespreche ich auch Dinge, aber das kommt halt nirgendwo an. Also das ist, darunter ist, bewegt sich nicht. Also wir müssen, und das Schlimmste ist übrigens in den USA, schau dir mal an, da haben die so ein verrücktes demokratisches System, dass in dem wahrscheinlich erfolgreichsten Land der Welt diese zwei Personen, nämlich Joe Biden, der einfach komplett ins Altersheim gehört, und Trump, der einfach keine angenehme und korrekte Persönlichkeit ist, nach meiner persönlichen Einschätzung. Das sind, ich glaube, er wäre jetzt sogar noch der bessere Präsident. Also ich hoffe fast, dass er Präsident wird, weil der andere geht gar nicht. Aber Donald Trump ist ein einfach kein cooler Typ. So. Also das finde ich einfach nicht in Ordnung, wie er sich verhält. Aber das ist das Ergebnis von einer Demokratie, dass das aufgestellt wird. Also ich glaube, Demokratie der richtige Weg, aber wir müssen sie in Deutschland und in den USA einfach neu erfinden.
Fun Fact, Bill Clinton ist jünger als Trump und Biden. Das kann man sich auch mal nicht vorstellen, ist aber so, ist schon, der ist ja auch jetzt schon relativ lange aus dem Geschäft.
Ist es dann also quasi das System, was sich nicht gerne selber abschafft? Also dieses System?
Definitiv, du hast ja den Incentive, ne? Also ich glaube, hat ein großer Investor gesagt, show me the incentives and I show you the results. Und genau das Incentive ist ja, dass ich mehr Mitarbeiter habe, mehr von diesen ganzen Dingern habe. Ich will mehr Leute im Bundestag haben und ich will ja eigentlich nicht, ich will ja auch den nicht verärgern, der mich gewählt hat oder der mich supportet. Ich müsste ja dann sagen, einfach irgendwann, hier, ihr geht oder die Leute gehen jetzt mal, und weil wir müssen hier schlanker werden. Das machen wir in der Wirtschaft. Warum? Weil wir gezwungen sind. Weil wir in der Realität, ich habe das auch jetzt gerade in einem von meinen Unternehmen, da müssen wir ganz klar 30% Cost-Cutting machen. Ja, das ist einfach, sorry, das Businessmodell trägt sich gerade an der Stelle nicht. Und das sind super unschöne Gespräche, ganz schlimme Entscheidungen, persönlich sehr belastend, aber weil ich die Realität, nämlich den Umsatz sehe, muss ich das machen. Die Politik hat das ja nicht. Also sie kann entweder, hat sie ja klar einfach Staatsannahmen oder kann auch noch mehr Euros drucken. Und das ist ein Problem. Deswegen wird sich das immer weitermachen, bis jemand da draufhaut und sagt, ich würde gerne die Demokratie anders machen und wir ihn oder sie dann wählen.
Da würde ich jetzt leicht widersprechen, weil wir haben ja das, also Drucken macht ja die Zentralbank. Wir haben ja gerade das Problem, deswegen ist ja auch Lindner und Co. sind ja unter Druck mit der Schulden, weil es gibt ja die Schuldenbremse. Also wir haben ja jetzt das doppelte Problem. Auf der einen Seite wird viel Geld ausgegeben für, es gibt ja immer, wie heißt das schöne Schwarzbuch. Da wird ja immer vorgeführt, dass für sehr, sehr viel Mist Geld verschleudert wird. Für die wichtigen Dinge ist oft kein Geld da, also Infrastruktur und Co. Ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass da auf jeden Fall mehr drin wäre. Und ist das nicht eher der Fluch? Also, dass das Geld vor allem falsch offenbar ausgegeben wird, also dass auch nicht nach Priorität entschieden wird in einem Unternehmen, gucke ich mir natürlich auch erstmal an, okay, was sind die wichtigen Dinge, und sage die erstmal, okay, wir verballern jetzt erstmal 5 Millionen für eine schöne Inneneinrichtung und dann, ach ja, jetzt brauchen wir eigentlich ja, wir wollen ja eigentlich Roboter produzieren und das ist jetzt blöd, jetzt haben wir kein Geld mehr. Also, da ist doch eher das Problem, oder? Dass es offenbar überhaupt nicht effizient ist und dass es nicht nach Prioritäten geht. Bildungssystem, da können wir jetzt alles aufzählen. Also wir haben ja sehr viele Baustellen. PISA-Test war auch wieder Katastrophe, die Schulen sind
nicht
im besten Zustand.
Und es gibt ja diese Liste, die auch publik geworden ist, wo wir, der ist jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen sehr eckig, aber dieser Fahrradweg in Peru oder wo das war oder so, ne, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel und natürlich ist daran Deutschland nicht pleite gegangen, aber jetzt gab es, wo ganz viele Projekte wurden in China gefördert für, glaube ich, weil unsere Benzin höher besteuert wird, was einfach, also du musst halt Leute haben, die das Geld wirklich gut managen und operativ das Ganze machen können, weil am Ende des Tages, das wäre auch nicht meine Stärke, brauchst du einen echten, mega starken Kopf in Operations, der das sauber durchzieht und strukturiert. Jetzt schau dir mal die Leute an, die große Geldtöpfe bei uns verwalten. Und da kann man einfach sagen, die haben nicht die Erfahrung, sowas zu managen. Und dann passiert halt so ein Mist. Und ich glaube, wir haben da ein Riesenproblem mit der Ausgabenseite. Also wir sollten die Steuern eher senken.
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist die Perspektive relativ duster, wenn du sagst, wir müssen warten, bis einer kommt und den müssen wir dann wählen. Der Deutsche ist ja sehr leidensfähig. Also immer wenn ich mit anderen Menschen aus dem Ausland spreche, sagen die, wir wären schon längst auf der Straße. Egal, wir machen es nicht. Okay, aber was können wir denn jetzt als Unternehmer in der Zwischenzeit tun, außer abzuhauen?
Also erstens, was ich ganz persönlich tue, ist, ich investiere einen Großteil meines Kapitals hier in Deutschland. Also wir, Roboter, was wir heute gesehen haben, wir forschen an Krebsmedikamenten, wir bauen Energiespeicher, wir in Sofia bauen wir Satelliten. Also wir versuchen relevante Unternehmen, Technologieunternehmen in Europa aufzubauen, die über 50 Milliarden plus wert werden, um einfach eine gewisse Relevanz zu generieren. Und ansonsten muss ich sagen, versuche ich aus der Politik rauszubleiben, weil es einfach extrem frustrierend für mich war, mich dort zu engagieren. Ja. Und ich habe pflege dann Austausch mit den einzelnen Ministern. Aber bevor ich jetzt irgendwie wieder da, das ist einfach ein so krankes, verkrustetes System und ich glaube schon, dass irgendeiner das mal aufräumen muss und die Frage ist wann. Ich meine, wir sehen jetzt aktuell zum Beispiel die AfD, kann man jetzt von halten, was man will, ne? Also ich finde das einfach, ist keine gute Partei, aber was die zeigt, ist die Frustration. Das zeigt, ich glaube nicht, dass alle, die AfD wählen, Nazis sind, sondern ich glaube, dass die allergrößten Teilnehmer sagen, ich will das anders haben, ne? Und irgendwie müssen jetzt mal, das ist ja vielleicht dann auch ein gesunder Prozess, die Parteien da Lösungen liefern und irgendwie mal andere Konzepte machen. So wird es einfach, glaube ich, nicht weitergehen.
Du hast gerade China schon angesprochen. Wie kann man denn jetzt überhaupt wettbewerbsfähig sein, wenn man in München Roboter baut? Also das ist generell in Deutschland ein teurer Standort, da bin ich ja schon mal teurer, als wenn ich jetzt irgendwo am Arsch der Heide produziere. Ja. Dann habe ich natürlich höhere Kosten generell, dann subventioniert China ja auch viele Sachen. Bei den E-Autos sehen wir es ja schön, dass da gerade jetzt die Zölle natürlich draufgeschlagen werden sollen. Wie kann man mit einem chinesischen Roboterbauer mithalten? Wie geht das ansatzweise?
Also was Robco macht ist, sehr intelligent, dass sie da auch schon Teile zukaufen und dann quasi den Endteil der Hardware selber ownen. Und vor allen Dingen ist es ein Software-Game. Also sie haben halt auch Patente darauf, wie sie über eine hochintelligente Software die Roboter steuern und dann halt den Mehrwert reinbringen. Können wir hier in Deutschland meines Wissens nach solche Robotermotoren und so weiter günstiger produzieren als in China? Gar keine Chance. Und das muss man daher kaufen. Assembled ist baut es dann so hier zusammen, als dass man einen Mehrwert hat und der kommt vor allen Dingen über die Intelligenz und die Software. Allein schon unsere Energiepreise, da wird dann teilweise gesagt, ja, die sind etwas runtergekommen, aber da wird immer nur über Spotpreise gesprochen. Was ja eigentlich entscheidend ist, ist eine Deutsche Telekom AG oder ein Robco sagt, ich habe hier eine Produktion und ich muss meine Energiepreise für die nächsten 2-3 Jahre sichern und einkaufen. Ich muss kalkulieren können. Das sind völlig andere Preise und da reden wir über das Doppelte bis Dreifache vor der Energiekrise. Das heißt, nein, die Regierung hat das Energieproblem nicht gelöst, sondern das ist ein Riesenproblem. Und wir stehen sehr klar davor, dass Deutschland immer weniger Industrie hat.
Stehst du da manchmal im Zwiespalt zwischen, ich sag mal, dem renditegetriebenen Investor und einmal jemanden, der die deutsche Wirtschaft unterstützen möchte? Wenn du sagst, dass du in solche Unternehmen investierst, ja. Aber in China gibt es vielleicht auch Konkurrenzunternehmen, wo die Voraussetzungen vielleicht besser sind? Regierungstechnisch?
Ja, also bei Freigeist, wo wir Venture Capital machen, ist das nicht so, weil also wir wollen Rendite generieren, aber es ist für uns nicht zwingend, sondern wir machen das aus Passion heraus und wollen die Unternehmen aufbauen. Bei CNXCNA, genau, da deswegen.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Investieren wir dort ja auch in China und USA sehr stark, weil das ist einfach ein Aktienfonds. Aber bei Freigeist, genau, ist uns das nicht egal. Also wir wollen sinnvolle Geschäftsmodelle sehen, aber genau, wir investieren halt nur hier, um hier was aufzubauen, um ganz bewusst auch was zurückzugeben. Deswegen, wenn du dir die Themen anschaust, in die wir investiert haben, dann sind das alles fundamentale Probleme. Also wie können wir Energie lösen? Da haben wir Kraftblock. Wie können wir gesund bleiben? Wie können wir von A nach B kommen, ohne Öl zu verbrennen? Und wie können wir automatisieren? Also sind so große Themen, die wir angehen mit einzelnen Teams und da sind wir, versuchen wir den Standort aufzubauen. Aber man kann natürlich Returns generieren, ne? Also es geht schon, aber es ist halt deutlich schwieriger. Wenn zum Beispiel ein Lilium ist ja an der Nasdaq gelistet, aber viele deutsche Investoren sind da nicht drin. Ne? Also das ist halt nicht so, dass du sagst, oh krass, ihr baut ein Flugzeug in Deutschland, wie toll, hier ist das Geld, könnt euch gar nicht mehr retten. Man sieht es auch an Meyer Burger, das ist eine Solarfirma, die man nach meiner Einschätzung eine sehr gute Technologie hat und die Solarpanels, die die bauen, sind wirklich ein Stück weit langlebiger und haben einen höheren Ertrag. Trotzdem, was haben die gemacht? Die haben hier eingepackt und sind jetzt in den USA. Und sowas finde ich schon schade, weil am Ende des Tages, wenn wir doch alle sagen, es geht um CO2, wenn ich die Panels dann aus den USA wieder hier rüberschiffe, weil die einfach nur ein IRA, was der dümmste Name ever ist, dahin gehen, das ist halt ist schon ein Thema.
Jetzt ist ja Nvidia mehr wert als der gesamte deutsche Aktienmarkt.
Ja.
Kannst du das überhaupt noch greifen, wenn du sowas hörst? Das ist, das kann man natürlich sagen, okay, Nvidia ist massiv überbewertet, aber lass mal einfach mal die Bewertung außen vor, ob die jetzt zu hoch oder zu niedrig ist. Es gibt ja auch noch ein paar andere große Unternehmen in den USA. Wie konnte es so weit kommen? Also das sind ja Verhältnisse, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wie Weltmeisterschaft zu Verbandsliga, das Verhältnis. Also das ist ja, also da hat man das Gefühl, wir sind Lichtjahre entfernt von wirklich den ganz Großen.
Ja, vor allem, wenn du die großen Erfolgsgeschichten wie zum Beispiel die Deutsche Telekom AG im DAX anschaust, dann wachsen die vor allen Dingen sehr stark in den USA und nicht in Deutschland. Porsche baut die Werke in den USA und so weiter. Also das noch on top. Also wie viel DAX ist eigentlich wirklich noch deutsch, ja? Ja, wir haben halt eben keine der großen Themen mehr besetzt. Ob's Cloud Computing ist, ob's Chips ist, ob es Self-Driving ist, ob es Video ist wie Netflix, also wie man sagt, okay, KI, hast du da zum Beispiel KI-Modelle, egal was. Also wir haben es nicht mehr geschafft, relevante Unternehmen in Deutschland neu aufzubauen. SAP sozusagen das Letzte. Und das spiegelt das jetzt wieder. Und das heißt, genau diese Verschiebung der Marktkapitalisierungen, das wird sehr gefährlich, weil Marktkapitalisierung heißt Macht. Es heißt, ich kann damit Talent gewinnen, ich kann damit Firmen kaufen, ich kann damit R&D machen, ich kann damit zum Beispiel H100s, also sind jetzt die Chips, die Nvidia baut, mir kaufen. Jetzt schaue ich mal an. Damit kann ich dann große KI-Modelle laufen lassen. Und schaue ich mal an, wer kauft denn diese H100s, wenn der Markt recht hat. Und ich glaube, dass man damit dann hochintelligente KI-Modelle baut. Dann ist das ein Meta, ein Microsoft, ein Tesla, die Saudis. Mhm. Die nehmen ihr Öl aus der Erde, verwandeln es in Dollar und kaufen dann H100s. Aber in Europa, gerne correct me auch gerne in den Kommentaren, wenn ich hier was übersehe, haben wir kein bedeutendes Cluster davon. Und das ist einfach, das muss ich mir vorstellen, wie, ich sage nicht, dass das fair oder wie auch immer, aber so ist das. Also wer kann diese Modelle erzeugen? Der hat die Intelligenz und der hat damit die Macht. Und das ist so ein bisschen wie früher Öl, damit kannst du halt Flugzeuge und keine Ahnung was betreiben. Und jetzt werden diese Intelligenzzentren gebaut und die sind ja auch sehr teuer, da reden wir ja über 20 Milliarden, 50 Milliarden, auch langfristig ist Infrastruktur, die gebaut werden muss. Da müssen ja auch die entsprechenden Atomkraftwerke oder Windenergie oder Sonnenenergie oder was auch immer daneben gebaut werden. Das kannst du auch nicht über Nacht machen. Jetzt fährt dieser Zug und Microsoft und Meta und Tesla und die Saudis bauen diese Dinger und wir bauen in Europa kein einziges. Ist schon ein Problem, finde ich.
Aber ist das Entscheidende, wie so oft, du hast gerade gesagt, Marktkapitalisierung, sorry, schwieriges Wort, ist es unterm Strich nicht Geld, Kapital, das bei uns fehlt? Weil wir haben nach wie vor auch, du hast gesagt, es gehen jetzt ein paar Leute, aber ich glaube, wir haben noch genug kluge Leute in Europa, in Deutschland.
Ja.
Lassen wir mal die Politik außen vor, denn ist es trotzdem, auch wenn es ärgerlich ist und schwieriger, es ist ja trotzdem möglich.
Ja.
Warum wird es nicht gemacht? Also es fehlt einfach an Kapital, fehlt es an Leuten, die das in die Hand nehmen, weil es ist ja nicht unmöglich. Also da müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen.
Also noch haben wir relativ kapitalstarke Familien vor allen Dingen. Ne? Wenn du zum Beispiel anguckst, Susanne Klatten.
Ja, machen die dann zu wenig?
Komme ich jetzt gleich zu, genau. Wir haben viele, die Familie Fissmann, die gerade auch verkauft hat. Also alles, was ich erzähle, sind öffentliche Informationen. Die Familie Fissmann, kann man nachlesen, hat verkauft. Es gibt andere große Hersteller vom alten, sage ich mal, Wirtschaften und Retail, Aldi und so weiter. Das sind wirklich große Schwarz und so weiter Geldtöpfe. Und es gibt immer wieder einzelne Projekte, wo diese Geldtöpfe dann gute Dinge machen. Zum Beispiel, so eine Klatten fördert sehr stark die TUM. Sehr gut. Es gibt andere Leute, Schwarzgruppe, die zum Beispiel versucht, so KI-Zentren und so weiter in Deutschland auf dem Land aufzubauen. Aber insgesamt läuft das Kapital von denen eben nicht in Fusionsenergie, also Marvel Fusion hier aus, oder in ein Lilium oder in andere Großunternehmen, Robco. Das ist alles Sequoia und andere große US-Investoren. Und ich habe unzählige Abendessen in super schönen Villen gehabt, wo ich dann einzelne Gründer gesagt habe, hey, der übrigens hat ein Protein, da stehen wir mit der Forschung, es gibt folgende Chancen, dass damit folgende Krankheiten geheilt werden. Oder der baut ein Flugzeug oder der macht Satelliten. Und bisher sind da sehr, sehr wenige, sogar eigentlich aus Deutschland gar keiner, mit aufgesprungen, hat gesagt, geile Mission, hier hast du 50 Millionen, was ja für diese Leute wirklich einfach ganz, ganz easy machbar ist, habe ich nicht erlebt. Der Prinz von Liechtenstein, Prinz Max, hat mit der LGT Bank massiv jetzt investiert. Ich glaube, da ist auch fair zu sagen, den habe ich quasi zum Venture Capital gebracht. Super, aber da bräuchten wir mehr Beispiele, die das Vermögen haben und sagen, ich investiere das. Ich zum Beispiel habe ein ganz klares Commitment, dass ich das Geld, was ich verdiene, zum allergrößten Teil wieder zurück ins Ecosystem reingebe. Und ich glaube, es ist auch total sinnvoll. Aber das ist bei den deutschen großen Familien bisher nicht, sondern die kaufen dann halt eher Immobilien oder kaufen Gold oder machen halt Multi-Irgendwas-Strategien. Und das auch okay für einen Wert, aber wir brauchen halt auch Leute, die sagen, hey, geil, du baust einen Fusionsreaktor, ich gebe dir mal 100 Millionen, weil in den USA.
Aber sind es da nur Familien? Also da muss es doch auch, du hast gerade Sequoia und Co. angesprochen, also da muss da doch mehr sein. Also wir können jetzt nicht von ein paar reichen Leuten abhängig sein, oder? Dass die jetzt quasi unsere Wirtschaft
treffen. Wir haben kein Geld. Nein, wir haben ja kein Geld also in den großen Fonds. Wenn du dir die europäischen Fonds anguckst, dann hast du einen Lakestar, dann hast du einen Atomico. So, aber die können natürlich schon auf 50 Millionen schreiben, aber die können schon keine 200 Millionen oder sowas mehr schreiben. Und wenn du dagegen die amerikanischen Fonds hältst, also an Andreessen und Sequoia und so weiter, die haben halt, das sind völlig andere Gelddimensionen, die einfach deployen können. Auf der High-End-Seite, wenn ich jetzt sage, irgendwas funktioniert und ich will jetzt ein Spotify oder so und ich brauche irgendwie viele Milliarden in einer Runde, das ist eine oder so ein OpenAI oder was immer. Aber auch schon darunter ist es halt so, dass Privatpersonen wie Google-Founder, Jeff Bezos und so weiter. Da sitzt du halt wirklich auf einem Event, erklärst, hey, ich baue da gerade Kitty Hawk, ist so ein Flugtaxi, und dann kriegt er halt an der Bar so ungefähr 100 Millionen, ja, weil er einfach sagt, bist ein geiler Typ, finde ich gut, ne, klar, dann kommen die Anwälte und so schon, aber das ist, die macht das halt. Und bei uns gibt's halt nicht diese, die Leute, die so viel Geld verdient haben, aus der Wirtschaft heraus, die das machen, sondern die Leute, die das gemacht haben, das sind die großen Retailer, das sind die großen Autofamilien in Deutschland, und die haben nicht diese DNA zu sagen, boah, ich möchte jetzt mal echt 10 smarte Köpfe sehen, die an richtig krassen Sachen arbeiten, und da will ich einfach mal ein paar 100-Millionen-Checks verteilen.
Glaubst du, dass, wenn wir sagen, wir haben in ein paar Jahren in Deutschland oder in Europa, ich will es nicht übertreiben, haben wir mal wieder so einen richtigen Big Player? Glaubst du, dass...
Gleich 50 Milliarden plus?
Ja.
Okay.
Glaubst du, dass... Nee, noch größer. Oberste Kategorie. Also wirklich Silicon Valley Style. Okay. So. Glaubst du, das kann ein Unternehmen sein, was jetzt schon existiert, à la SAP, oder muss es was komplett Neues sein?
Nein, das kann auf jeden Fall ein Unternehmen sein, was heute schon existiert.
Zum Beispiel, wen siehst du da in Europa, der das Potenzial hätte?
Also, das ist ja wichtig, ihr sprecht ja auch über Geld.
ASML ist zum Beispiel schon ein guter Player.
Genau. Ja,
genau. Das war jetzt ein einfacher Ausweg.
Ja. ASML. Nee, nur, also es gibt ja schon ein paar Erfolge, und Novo Nordisk ist auch erfolgreich, aber...
Genau, absolut. Gut, das
sind schon mal zwei nicht deutsche Unternehmen. In Deutschland wird es wahrscheinlich
aber
schon
Aber so ein Tech-Big-Shot.
Ja, also, genau. Jetzt nehmen wir mal, und das ist enorm wichtig. Das hier ist keine Anlageberatung oder Empfehlung, sondern ich spiele jetzt Gedanken hier durch, die mich persönlich einfach bewegen.
Steht auch unten drunter.
Wenn man einen Lilium Aviation sich anschaut, was bauen die gerade? Die bauen elektrische Flugzeuge. Und das ist auch anders als Flugtaxis. Flugtaxis funktionieren quasi wie eine Drohne, und das ist auch eine tolle Idee. Aber was die bauen ist gerade, die bauen die Groundwork dafür, dass wirklich elektrische Flugzeuge tausende von Kilometer mit hunderten Passagieren fliegen. Da sind sie aktuell weltweit führend in der Entwicklung der Batterie, Powertrain und so weiter. Und die Jet Engines, die gerade gestern erfolgreich getestet wurden. Das heißt, sie bauen eine Basis dafür, wie man Flugzeuge skaliert produzieren kann, ähnlich wie Autos, was noch nie einer auf der Welt gemacht hat, sondern heute ist quasi alles Handarbeit. Das heißt, du kannst zehntausende Flugzeuge, ähnlich wie du ein i3 oder irgendwas anderes baust oder ein ID4, bauen mit einem ganz kleinen Prozentsatz der Kosten nur noch elektrisch Personen von A nach B und Ware bringen. Kann das eine der wertvollsten Unternehmen der Welt werden? Auf jeden Fall. Gibt es da total viele Risiken? Auch. It's still a long way. Aber aktuell ist dieses Team weltweit führend, das Beste, und könnte das werden. So, deswegen, ich glaube, da gibt es mehr. Marvel Fusion. Die sind glücklicherweise nicht public, also hier kein Dings machen. Marvel Fusion, wenn die Fusionsenergie knacken, was ich euch nicht sagen kann, dann kann es auch groß. Also wir haben schon
das ein paar. Das wäre gut, ja, wenn sie das knacken, ja klar.
Genau, so und ja, weil dann das wirklich, das Energie ist halt super entscheidend. Und wenn du auf einmal, wenn du derjenige bist, der mal wieder so ähnlich wie halt die besten Netflix-Serien oder Fully Self-Driving bei Tesla oder andere Dinge hast, die sind halt dann so bedeutend, wenn die, sage ich mal, die Hoheit auf Energie hätten, ja, oder einen wichtigen Baustein. So, also es gibt Unternehmen in Deutschland, die das Potenzial haben, da reinzukommen, die auch heute schon gegründet sind.
Und woran kann es scheitern? Also da sind wir jetzt wieder bei der Politik.
Finanzierung.
Finanzierung, also man braucht dann sehr viel Geld für sowas. Also gut, Fusionsenergie ist wahrscheinlich unglaublich teuer.
Viele Milliarden, genau. Und Lilium sind ja auch schon mehr, also einige Milliarden ist ja auch, können wir alles nachlesen in Filings, was da alles an Geld geflossen ist. Und du musst massive Investitionen haben, du musst ein super starkes Management haben. Das ist ja auch dieser Killerinstinkt von einem Elon Musk, von einem Jeff Bezos, von einem Mark Zuckerberg. Das sind ja Persönlichkeiten, die wirklich smart sind, super hart auch Leute rauswerfen, das ist auch nicht immer schön, aber die halt genau ihre Vision, ihren Weg gehen, sich ständig neu erfinden, sich ständig challengen. Also du brauchst das richtige Management, du brauchst die Kapitalisierung, du brauchst Glück, ganz viel Glück, und du brauchst einen unendlich großen Markt. So, aber Energie ist ein unendlich großer Markt, Transportation ist ein unendlich großer Markt. Jetzt sind ja nur zwei Beispiele, gerne auch in den Kommentaren andere Beispiele platzieren, wo wir, glaube ich, ein Potenzial haben. Aber wir müssen jetzt auch mal machen. Also wir haben halt seit Dekaden keins mehr gebaut, was wirklich Relevanz hat. Spotify könnte man noch so ein bisschen als europäisches Unternehmen geben, ne? Ich glaube auch, die sind in so einem positiven Spin. Ich glaube auch, das hier keine Anlageberatung. Ich glaube, Spotify könnte noch ein größerer Player werden. Let's see. Wir haben ein sehr gutes Management. Aber ja, sonst haben wir halt nichts gemacht. Jetzt müssen wir mal wieder ein oder zwei liefern. Weil das Entscheidende ist auch, wie funktioniert eigentlich Amerika? Und dann natürlich noch speziell Silicon Valley, aber auch New York und so. Du hast diese Unternehmen, die bringen dann diesen Wert und da sind ja Leute beteiligt, ganz viele Leute beteiligt. Und die können dann wieder auf einmal in der Bar sitzen und sagen, oh, tolle Idee, 10 Millionen mache ich. Oh, tolle Idee, 20 Millionen, tue ich rein. Das genau das wird ja generiert aus diesen Unternehmen dann. Und das ist eigentlich das fast noch Spannendere, was dann aus Tesla heraus entstanden ist. Und letztes Wort, aus Lilium sind heute schon mehr als 20, 30 herausragende neue Startups von Leuten geworden, die halt da gelernt haben, groß zu denken und jetzt ihre eigenen Sachen bauen. Aber es ist natürlich mini gegen das, was in den USA passiert.
Du hast gerade Jeff Bezos, Elon Musk angesprochen, also wirklich Koryphäen, die auch für Millionen von Menschen auch Vorbilder sind. Was sind die Deutschen, Jeff Bezos, Elon Musk? Wer begeistert dich in Deutschland oder in Europa?
Hier zumindest deutsche Elon Musk.
Ja, du bist der deutsche Elon Musk. Ja. Aber,
Also zum Beispiel Mate finde ich schon ziemlich gut. Ja, den kennt ihr wahrscheinlich nicht. Mate Rimac, noch nie gehört. Genau, der aber einer der Glücksköpfe, genau, aus Kroatien. Der hat angefangen, hat ein BMW 316i umgebaut zum Elektroauto. Hat dann ganz viel verkauft an irgendwelchen Powertrains für irgendeine Autoindustrie. Ganz, ganz lange spannende Geschichte. Am Ende des Tages hat er es geschafft, hat überlebt und hat das schnellste Sportauto der Welt gebaut. Und dann wurde er CEO von Bugatti. Da hat er gerade letzte Woche den Turbio. Neuen. Genau, das ist genau das Mate. Und dann hat er danach das Robotaxi, also quasi das, was man von Tesla jetzt erwartet, am 8.8., das hat er schon vorgestellt. Mit Mobileye-Technologie und so weiter. Aber also, ich glaube, er ist zum Beispiel ein super Kopf. Und das Interessante ist, den kennt ja gar keiner. Also jeder kennt Elon Musk, aber Mate kennt halt einfach keiner. Sehr guter Kopf. Ich glaube, auch Daniel Wiegand von Lilium müsste viel bekannter sein und ein Vorbild. Also wir haben auch diese Leuchttürme, aber wir sind halt schlecht darin, das Ganze zu vermarkten. Und ich selber bin ja sozusagen gar nicht mehr im aktiven Spielfeld. Ja, also ich packe schon mit an und ich entwickle auch mit und helfe Unternehmern, aber ich habe ja selber gar nicht mehr eigene Unternehmen, also oder sowas halt kleine Unternehmen, wo wir Geld managen und so. Das heißt, die wahren Helden sind die gerade auf dem Spielfeld sind. Und davon haben wir welche, aber die können sich halt auch überhaupt nicht so gut vermarkten wie die Amerikaner, muss man auch fairerweise sagen.
Jetzt habe ich heute eine Gemeinsamkeit bei dir festgestellt mit eigentlich so einem klassischen Sozi. Der Sozi sagt ja, hier, der Reiche hat zu viel Geld, wir nehmen es ihm weg. Du hast auch einen Kritikpunkt. Eigentlich, du hast ja heute eigentlich gesagt,
das Vermehren vom Reichen.
Genau. Du hast eigentlich gesagt, die Reichen sind zu feige.
Ja.
Oder haben nicht den Blick fürs große Ganze, sondern die kaufen halt dann sich die 50. Immobilie, was auch vielleicht nicht kein Fehler ist, aber
Ich glaube, with great power comes great responsibility. Und ich glaube, dass wenn man Kapital hat, ich empfinde das zumindest mit meinen beschränkten Kapitalmengen so, das sind Kapitalmengen auch bei mir, die ich privat niemals irgendwie auch nur annähernd sinnvoll ausgeben kann. Und deswegen sehe ich das als meine Verantwortung, das in die Gesellschaft zurückzugeben. Ich glaube, es ist auch einfach wieder wichtig, dass wir irgendwann mal anfangen, nicht immer nur zu nehmen, sondern auch zu sagen, wir haben alle eine gewisse Verantwortung, ja. Und deswegen glaube ich, ich will denen nichts wegnehmen. Also ich bin gar keiner, der irgendwie sagt, Milliardäre enteignen oder sowas, totaler Blödsinn, weil so funktioniert die Marktwirtschaft nicht, die gehen weg, die gehen in andere Länder. Aber was ich sage ist, andere Leute sollen auch zu Kapital kommen und die Leute, die das Kapital haben, die sollen es natürlich einsetzen, wie sie wollen. Aber mein Aufruf ist nur, ich würde mich freuen, wenn ihr auch noch mehr in verrückte Ideen investiert. Können ja nur 5% sein. Wir haben heute Christian Lindner gehört, der gesagt hat, die ganzen Pensionsfonds, warum investieren die nicht in Venture Capital oder in PE? Warum ändern wir diese Regulierung nicht? Das würde sowohl den Pension Funds helfen, als auch unserem Ecosystem. Und das macht zum Beispiel Frankreich deutlich besser.
Also da Auftrag an die Politik.
Definitiv, ja.
Kann man sich auch nur wieder...
Da muss man halt auch wieder, aber es muss halt in der gesamten Regierung, muss da einfach eine... Und jetzt hört ihr doch mal Kevin Kühnert an, ja? Ja, und ich meine, das ist doch einfach, der ist ja Teil sozusagen von der Regierung irgendwo, ne? Ist ja ein großer Kopf der SPD. Und ich glaube, Olaf Scholz hört auch teilweise auf ihn. Und der erzählt ja wirklich verrückten Kram. Also der will ja wirklich, dass wir einfach BMW enteignen, zum Staatsbetrieb machen und dann, also wenn man ihm zuhört, muss man sich ja schon fragen, wo geht das hin? Und das heißt, wir müssen schon auch wieder eine Regierung haben mit, ja, die das dann einfach anders lebt.
Da sind wir jetzt wieder beim Thema Neidgesellschaft. Das ist, man hat oft das Gefühl, bei uns am einfachsten PR zu kriegen, wenn man sagt, ach ja, ich würde euch am liebsten alles wegnehmen. In den USA hat man das Gefühl, da ist genau andersrum. Da gibt es natürlich auch solche Themen, aber da sind Unternehmer und Co. haben da ein ganz anderes Standing. Bei uns ist ja Unternehmer, hat man fast mal
das Gefühl, Schimpfwort.
Schimpfwort. Oder reicher.
Ja, wen hast du beklaut?
Ja, genau. ja, glaubst du, das wird sich jemals ändern? Also es wäre ja wichtig, also, dass man...
Ich meine, da kommen wir her. Das ist eigentlich das, warum es Deutschland heute gibt, so hart das ist. Deutschland wurde zerstört im Krieg, ja, Schumpeter, kreative Zerstörung. Und dann haben wir hier neu aufgebaut. Und deswegen haben wir dann die neuesten Maschinen und so weiter gebaut. Wir haben dann diese ganzen großartigen Sachen, Ferdinand Porsche, Bosch, dann irgendwann später auch dann in der Entwicklung SAP. Das waren alles Unternehmerpersönlichkeiten, auch ein Fissmann. Ich meine, das sind ja alles Sennheiser, Miele. Das sind Unternehmer, oftmals bei uns Familien gewesen, die das Land meiner Meinung nach vorne gebracht haben. Also es ist sehr gut, dass wir einen Porsche haben. Und ja, das ist irgendwie verloren gegangen und jetzt so ein bisschen negativ. Und es ist enorm wichtig, dass man Unternehmertum fördert und versteht, was sie machen. Das ist übrigens was völlig anderes als eingesetzter Manager, der eben nicht diese Verantwortung trägt oder einem Benko oder so, der einfach Immobilien durch die Gegend zockt. Ne? Sondern es gibt eine Menge oder hoffentlich die meisten Unternehmer bauen ernsthaft und langfristig ihr Unternehmen auf, haben Mitarbeiter, beteiligen die und schaffen etwas für unser Land, weil wir auf einmal die besten Mikrofone der Welt haben und die weltweit verkaufen oder so. Enorm wichtig.
Jetzt haben wir als Anleger natürlich den schönen Ausweg, dass wir international investieren können. Definitiv, ja. Was sind so da jetzt deine letzten Erkenntnisse? Also wo geht's gerade ab? Was findest du spannend? Vielleicht auch regional? Ist es das Silicon Valley? Ist es China? Wo siehst du da gerade spannende
Indien,
Trends?
Indien.
Hört man ja auch
ja,
immer
Indien
wieder.
Sagen viele. Also was jetzt sind wir quasi, wechseln wir zu 10xDNA bei uns, also vom Venture Capital, wo wir nur in Deutschland investieren, zu 10xDNA und da investieren wir weltweit. Und da muss man schon leider sagen, haben wir schon noch viel US. Mhm. Es sind die spannenden Tech-Unternehmen. Wir machen ja keine Nvidia, Microsoft, Amazon und so weiter, ist bei uns in der Strategie einfach nicht drin. Aber auch in der kleineren zweiten Ebene sind die meisten Interessanten in USA. Wir sehen unfassbare Opportunitäten in China. Aber muss man auch fairerweise sagen, natürlich mit diesem China-Discount, wie man sagt, auch zu Recht, ja, vielleicht oder auch nicht zu Recht, das wissen wir nicht, aber das sind Unternehmen, die wachsen mit 40-50%, sind profitabel, zahlen eine Dividende und traden bei 8-mal Gewinn. Ja. So, dann, ne, also finde den Fehler. Genau, der Fehler ist halt, das ist eine chinesische Aktie. So, jetzt kann man versuchen, dort vor Ort und so weiter zu finden, was wir auch versuchen. Aber deswegen, wir haben 15% bei uns China Exposure. Aber wenn du jetzt sagen würdest, rein in eine KI und sagen, wo findest du aktuell die attraktivsten Investmentchancen, wären quasi 100% in China. Ne? Weil auch, wenn du das mit Amazon und Alibaba oder Tencent, die Peers vergleichst, es kann gerechtfertigt sein, weil es eben China ist, oder es kann halt auch nicht gerechtfertigt sein. Also, wir haben das meiste USA, wir haben auch Sachen in Europa und auch Sachen in Asien, genau, aber Indien ist super spannend, da haben wir Renew zum Beispiel, Energy. Ja, also global gibt es Chancen, uns jetzt nicht so, dass wir irgendwie 40% Deutschland hätten, also das ist leider nicht der Fall.
Jetzt wird der eine oder andere sagen, Mensch, der Thelen meckert hier über die deutsche Bürokratie und Politik und dass irgendwas abgeklebt werden muss und dann investiert er in China, ja, in einer Diktatur oder wie wir es auch immer nennen wollen. Widerstrebt dir das nicht als Liberaler, als Unternehmer?
Du, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist ja, wo investiere ich quasi Unternehmen aufzubauen, das andere ist, wo habe ich einen globalen Aktienfonds. Dieser Aktienfonds soll, noch tut er das nicht, aber das ist ein anderes, tieferes Thema, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite erwirtschaften. Das ist quasi wie mein Family Office, ich habe ja über 10 Millionen in Fonds drin. Dieses Geld wird dann wieder nach Deutschland fließen, weil ich will das Geld nicht in dem Fonds für ewig lassen, sondern irgendwann werde ich es nehmen und wieder hier reinvestieren. Und von daher glaube ich, ist es sinnvoll, auch für den deutschen Staat zum Beispiel einfach global zu investieren, diversifiziert. Und ich habe damit null Problem, in China zu investieren. Ich glaube auch, dieser TikTok-Ban zum Beispiel, ne? Also gibt es ja auch einige Linke, die sagen, ja, nur TikTok-Ban, und früher haben sie mich wirklich, also wirklich auch persönlich angegriffen. Ja, heute haben sie alle einen TikTok-Account. Und ich glaube, es ist auch der falsche Weg. Weil du musst halt intelligent, du musst halt Medienbildung betreiben. Und
die
sagen,
Grünen sind so auf TikTok, vor kurzem habe ich gesehen, richtig.
Sehr schlecht,
ich habe es mal gesehen.
Ja. Aber der Punkt ist, du musst ja Bildung betreiben. Du musst ja sagen, hey, Achtung, da ist übrigens ein Algorithmus dahinter, der versucht dir Dinge und dann kannst du ja sagen, nutze ich das nicht, aber dieses Vertreiben oder sagen, hey, oh, der Frank, der investiert in China, ist ein total böser Mensch. Sorry, Tencent ist auch ein großartiges Unternehmen. Also die investieren weltweit in ganz viele Unternehmen und ich habe da einfach das Management nicht so kennengelernt, als würden die nicht die Menschenrechte achten. Natürlich in einem Land, was sehr fragwürdig politisch aufgestellt ist. Absolut.
Ein zweites Thema bei China-Aktien ist ja häufig die Informationsqualität. Kann man dem trauen? Woher hole ich meine alle meine Infos? Wo holt ihr euch eure Infos, wenn ihr in China-Aktien investiert?
Ja, also aus dem Research, wir sind auch teilweise lokal vor Ort. Okay. Wir haben Zugriff auf Native Speaker bei uns, weil teilweise sind wirklich auch, kriegst du Informationen aus WeChat. Also du kannst da keine E-Mail schicken, sondern China lebt auf WeChat und ohne WeChat-Account brauchst du es gar nicht anzufangen. Haben wir das tiefgreifendste, beste China Research? Nein. Wir haben unseren technologischen Ansatz, wo wir uns anschauen, ist das technologisch, passt das in unsere Strategie? Dann haben wir ein gewisses Research und Tiefe, die da vor Ort und lokal funktioniert und daraus heraus allokieren wir dann unsere 15%.
Du hast gerade schon über Verbote, Ban gesprochen, Digital Markets Act, Apple Intelligence hast du vorher schon angesprochen, führt das wieder in die völlig falsche Richtung? Jetzt kann man natürlich eine Logik vielleicht auch von dem einen oder anderen Politiker, kann man der Logik vielleicht folgen, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie mal den Großen auf die Finger hauen, weil sonst kriegen wir hier nie was gebacken. Auf der anderen Seite sind Verbote Zweifel immer die falsche Lösung, oder? Hängt uns das vielleicht sogar noch mehr ab, wenn wir jetzt dann solche Entwicklungen bei uns vielleicht gar nicht haben, wie Apple Intelligence oder wer zum Beispiel Tesla am autonomen Fahren tüftelt? Glaubst du, dass das jemals in Deutschland passieren wird? Also wirft uns das noch weiter zurück, wenn wir jetzt Innovationen aussperren?
Schau dir China an. Als die halt eben zurück waren und keine Mobilfunktechnologie hatten, dann haben die von Siemens sich das gesamte Land vernetzen lassen. Parallel haben sie aber erkannt, oh, Mobilkommunikation wird sehr wichtig und haben dort massiv investiert und heute sind sie absoluter Weltmarktführer. Warum sagen wir nicht, hey, wir öffnen uns dafür, wir nehmen die aktuellen KI-Modelle, weil sonst wird unser Land ja noch nicht unproduktiver, aber wir bauen noch parallel entweder eigene Chips, wir machen dann doch erstmal eine strategische Kooperation mit Nvidia, whatever. Aber wir sagen, wir nutzen jetzt das, was da ist, achten auf die Datensicherheit unserer Leute, was ja absolut machbar ist. Das Konzept, wie ich es von Apple verstanden habe, ist ja sogar Datenschutz relativ gut aufgestellt. Das kann dann natürlich nochmal jemand prüfen vom BSI. Starten das hier und erkennen aber auch, das wollen wir in Zukunft nicht mehr haben, dass wir so abhängig sind von denen. Aber dann müssen wir jetzt auch was ändern und investieren, machen, aber wir müssen einen Plan haben. Aber einfach zu sagen, hey, du, wir wollen dein Apple Intelligence nicht. Ich glaube, es gibt in Deutschland, aber viele, viele, viele Millionen iPhones von Menschen.
Sicher einige Millionen.
Ja, schon drei hier.
Ja, genau. Also wahrscheinlich gibt es 20, 30 Millionen iPhones. Ich weiß es nicht, 20 oder 10.
So Marktanteil von, ich schätze mal, 20% haben sie bestimmt. Dann mindestens. Wären das dann wären es ja schon, oder 30 oder 20,
20
30
Millionen. Gehen wir nur mal von 20 Millionen aus. Jetzt überleg dir mal, 20 Millionen Mal sind wir als Deutscher unterwegs hier und in Zukunft, wenn iOS 18 verfügbar ist, sparen wir Zeit bei Terminerstellung, bei Suchen, ne? Brauche ich ja nicht erzählen, wie Apple Intelligence funktioniert oder nicht. Mir wird schlecht, wenn ich sehe, dass ich das in Deutschland nicht habe und was das Deutschland kostet.
Ja,
also. Du kannst natürlich sagen, dann nimm ChatGPT im Browser und so weiter. Aber so sind die Menschen ja nicht. Sondern die meisten Menschen haben ja ihr iPhone oder ihr Android-Phone, was auch fein ist, was jeder haben will, aber die nehmen ja das Phone und sagen, jetzt schreibe ich mein Dings, jetzt mache ich mein das. Und wenn es da eingebaut ist und ich auf einmal damit effizienter arbeiten kann, dann nutzen sie es. Und wenn es nicht eingebaut ist, dann hat nicht jeder sagen, okay, jetzt patche ich aber mal meinen Kernel und guck mal, ne, das machen halt nicht ausreichend Leute.
Also für dich ein Gamechanger, vielleicht ganz kurz zu Apple, wie schätzt du das ein? Weil viele machen sich ja ein bisschen, was heißt Sorgen, aber es fehlt so ein bisschen die große Innovation. Wir haben auch schon oft geflaxt, man kauft sich dann halt das neue iPhone.
Super
langweilig. Mir reicht's ehrlich gesagt alle 2 Jahre, so groß sind die Sprünge dann nicht. Die Kamera, ihr kennt das ja, Kamera ist
USB-C
besser.
USB-C war jetzt super, aber es war nur geforst von EU, genau.
Also es muss jetzt da mal was kommen, oder? Ist es Apple Intelligence? Ist das ein Game Changer oder ist das nur nett?
Also ich glaube, sind wir auch mal ehrlich, wie sehr hängen wir alle in diesem Ecosystem? Das ist halt schon brutal. Ne? Also
der Lock-In-Effekt ist 10 von 10.
Ich habe mir diese Apple Vision Pro ja dann am ersten Tag, als sie rauskam, habe ich sie mir einfliegen lassen. Und
egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum Card und sammle wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung.
War super begeistert, wie aufgesetzt, all meine Mitarbeiter, alle waren geflasht. So, dann haben wir eine Woche alle geflasht und geile Social-Media-Videos, seitdem hängt das Ding in der Ecke. Hat nie wieder irgendeiner auch nur gefragt, ob er sein Wochenende mal haben kann. Aber jeder soll es einmal machen, das ist schon geil umgesetzt, aber es ist nicht praxistauglich, mein View. Jetzt die Frage, genau, was bringt Apple? Apple Intelligence nimmt die neuen Modelle, die es gibt, anscheinend auch eigene Modelle, das ist ja noch so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich eigen, und integriert die sehr sauber und sehr korrekt in ein Betriebssystem. Das ist schon ein Gamechanger, weil wir das halt jeden Tag verwenden. Ich muss einmal kurz gucken, wann ich los muss.
Wir können
noch 10 Minuten
haben. Ja, ja, gut.
Also Apple auf einem ordentlichen Weg, aber du hast es gerade gesagt, das Ecosystem ist natürlich genial. Wir hängen da alle drin, wir sind irgendwie, ja, man kauft sich das neue iPhone, aber die Frage ist natürlich, wie lange geht sowas, bis dann vielleicht doch mal einer vorbeizieht, bis ein neuer Wettbewerber kommt. Also man sollte sich nicht zu sehr ausruhen, oder? Auf
ja, ich habe jetzt den ersten wirklich vielleicht ganz interessanten Ansatz. Ich glaube, das heißt einfach AI-Phone. Das wurde mit der Deutschen Telekom auf Mobile World Congress vorgestellt. Und was die machen, ist zu sagen, ich habe Services, also ich kaufe etwas, ich buche etwas und die verstehen dann, was es alles für Services gibt, dann chatte ich mit dem System und dann bauen die on demand das Interface dazu auf. Und wenn ich dann frage, hey, I want to book a flight from blablabla, dann holt er halt einen Datepicker raus, Flight, und dann kann ich da auf das Flugzeug zum Beispiel lange draufklicken und dann gibt er mir Informationen zu dem Flugzeug und so. Also so wirklich mal ein komplett revolutionärer Ansatz. Wird sich das durchsetzen und so weiter, weiß ich nicht, aber genau, irgendwas wird kommen, also und dann wird es für Apple, glaube ich, schwierig werden, aber erstmal werden die eine Menge Geld drucken, aber für mich ist das keine Tech, also es ist natürlich Tech, aber jetzt vom View her ist es eher eine Value-Aktie, wie ein LVMH oder so, und nicht technologisch interessant. Technologisch interessant ist ein Tesla, weil das ist ja noch gar nicht erkannt als Tech-Unternehmen, sondern die haben eigene KI-Chips auf der Serverseite, auf der Client-Seite. Die haben proprietäre Daten durch ihre Autos. Die bauen einer der größten Cluster für AI. Die haben Roboter, die unfassbar weit weg sind von dem, was andere entwickeln. Also das sind eher so jetzt interessante Tech-Investments, die, glaube ich, auch noch eine gewisse Upside, wenn sie denn funktionieren. Natürlich, jede Anlage hat Risiken. Aber so ein Apple ist, glaube ich, ein guter Compounder, wenn man das so nennen darf.
Und bald auch ein Dividendenaristokrat. Ich glaube, sie haben nur noch 10 Jahre, dann haben sie es. Also die zahlen ja jetzt seit 12 Jahren oder so steigen die Dividenden.
Ja, auf jeden Fall schon. Was ja nicht gut ist, ne? Weil es heißt ja, sie haben so viel Geld und können damit keine Innovation mehr voranbringen. Also eigentlich ist eine Dividende.
Sie haben ja so viel Geld, so viel Innovation kannst du da gar nicht mehr vorantreiben.
Die haben wirklich sehr viel Geld. Also
Naja, sie haben Autoversuch, es hat nicht funktioniert, ne? Sie bauen keine Flugzeuge, sie bauen keine Raketen oder mir ist ja egal, was sie machen, aber oder halt wirklich mal ein anderes Smartphone oder wirklich eine andere. Ich fände es auch nicht einfach, wenn du mich jetzt bei Apple als CEO reinsetzen würdest und sagst, Frank, deine 3 Produktideen, die nächste Trillion-Dollar bringen, sag ich, muss ich mal nachdenken. Aber also Dividende auszahlen ist nicht so super cool eigentlich als Tech-Unternehmen.
Aber auch Dividende. Dann ja mittlerweile sehr viele Tech-Unternehmen.
Ja, wenn du einmal angefangen hast, musst du es durchziehen. Weil sonst ist es ein horrendes Zeichen an die Aktionäre. Ja. Da brauchst du schon echt eine gute Erklärung. Jetzt,
Lamb Research zahlt auch, also sehr viele. Meta auch. Also jetzt Meta hat jetzt angefangen. Oder ich glaube, angekündigt, also es kommt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie schon.
Jetzt schockierst du mich, okay? Doch. Ich dachte, der Mark hätte noch genug Ideen für sein Geld. Okay.
Jetzt noch einmal zum ganz großen Thema KI, nicht nur Apple, sondern mal KI. Wir haben es letztens nachrecherchiert, von 500 S&P-Unternehmen haben bei den letzten Earning Calls 200 das Wort AI verwendet. All-time high, so viel wie noch nie. Jetzt hast du den neuen Markt auch mitbekommen.
Ja. Live.
Liegst du manchmal im Bett und denkst dir, Mensch Frank, vielleicht ist es doch eine große Enttäuschung am Ende.
Ja und nein. Also, dass die Firmen AI, KI in ihren Berichten drin haben, das ist großer Bullshit.
Ja? AI-Washing.
Genau, AI-Washing und natürlich, ich glaube, es gibt auch Firmen, die haben schon umbenannt und so. Also ne, das ist halt wirklich einfach nur um den Dings. Weil genau, was machen die? Die Mitarbeiter beantworten die E-Mails mit ChatGPT, was super gut ist, aber wir haben keine AI. Ich habe das Glück, dass wir seit vielen Jahren selber in der Forschung sind. Also wir entwickeln eigene KI-Modelle schon lange vor ChatGPT. Ich habe ja Do the Document App zum Beispiel entwickelt, wo wir ähnliche Systeme, natürlich nicht in der Qualität, schon trainiert haben und wir verstehen die Software und die Hardware dahinter. Und es gibt Unternehmen, die werden wirklich groß gewinnen und das sind auch echte KI-Unternehmen, dort investieren wir. Aber es ist auch einfach sehr, sehr, sehr viel Hype. Und auch bei einer Nvidia, was ein herausragendes Unternehmen ist, und ich alle herzlichen Glückwünsche diese Aktie halten, glaube ich, verstehen wirklich ganz wenige, was ist wirklich der Wert von Nvidia, wie verteidigbar ist das, was macht da ein Grok oder was macht ein AMD und so weiter, sondern es ist halt, das wird auch noch ein ganz spannendes Game. Und ich glaube, der Zaun um diese Chips ist nicht so hoch, wie es manche denken. Und wohingegen zum Beispiel bei Microsoft habe ich eine andere View, die haben so viel User und so viel Sales und so viel Dings, das sind sehr sticky. Aber das wird nochmal, genau, das müssen wir auch sehen, wer gewinnt da wirklich. Aber aktuell in den Berichten KI-Hype. Aber hat jetzt KI Substanz? Ja, es ist nicht wie VR oder AR, was einfach weggehen wird, sondern das fängt jetzt gerade erst an. Aber wir werden auch immer wieder so Plateaus haben. Also ging jetzt ja gerade steil nach oben, jetzt kommen die ganzen Video-Creator und so weiter und alles wow, 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 wow. Jetzt frage ich dich, was machst du denn wirklich jeden Tag mit KI? Dann wird es schon ein bisschen weniger. Wir werden wieder auf ein Plateau kommen, aber danach wird es hochgehen, weil insgesamt ist dieses Konzept sehr, sehr viele Daten und dann es in ein Modell durch hunderte Millionen Rechenleistung zu komprimieren, die Zukunft. Ein letzter Satz dazu. Self-Driving haben wir als Industrie versucht zu lösen durch Coding. Also wir haben selber alle OpenMobileye, auch Tesla, alle Baidu, alle haben hunderttausende Zeilen Code geschrieben. Und am Ende des Tages ist wahrscheinlich rausgekommen, dass es alles in die Mülltonne kann und dass wir ein Large Driving Model brauchen. Also wir müssen sehen, wie fahren Menschen Autos. Die Daten brauchen wir. Die crunchen wir dann mit mehreren hundert Millionen immer wieder in aktuelle Modelle, die exakt, oder nicht exakt, aber vom Grundkonzept her, genauso wie in ChatGPT funktionieren und so werden wahrscheinlich die selbstfahrenden Autos umgesetzt. Also dieses Grundkonzept, was ja aus dem DeepMind-Paper kommt, am Ende des Tages sind es alles nur Gewichte in großen Textdateien, das wird schon noch sehr weit uns in revolutionäre Möglichkeiten führen.
Lass uns langsam zum Ende kommen, ja. Ich habe aber noch zwei Fragen zum Thema generell Trends, vielleicht irgendwas, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben. Was ist für dich komplett überschätzt, wo du sagst, da werden noch einige auf die Nase fliegen. Und was ist unterschätzt? Gibt es irgendwas, was dich zuletzt so richtig geflasht hat, wo du sagst, wow, das ist ja der Hammer, das haben viele noch gar nicht auf dem Schirm? Also ein überschätztes, ein unterschätztes.
Darf auch gerne Einzelaktie sein.
Nein, also ich glaube, überschätzt ist KI für Leute, die gar kein KI machen, sondern wo es draufsteht. Das wird einfach, das ist eine große Blase, die platzen wird. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wirklich KI-Substanz, aber das verstehen die Leute nicht, also es ist überschätzt. Ich glaube, was gerade unterschätzt wird, ist der Impact von Ethereum. Ethereum etabliert sich als absoluter Standard für dezentrale Finanzsysteme. Es gibt große, auch erfolgreiche andere Blockchain-Projekte, die ihre Blockchain einstellen und jetzt quasi komplett auf Ethereum gehen und nur noch ihren Mehrwert auf diese Chain legen. Wir sehen, dass BlackRock, PayPal und andere komplett auf Ethereum gehen. Es gibt kein Supply durch Miner, wie bei Bitcoin, die dann halt ihre Bitcoins verkaufen können. Und die Dynamik auf der Ethereum-Chain, die wir gerade sehen, sieht sehr, sehr gut aus. Deswegen haben wir auch eine größere Allokation da in unseren Fonds. Auch das keine Anlageberatung oder Empfehlung. Aber ich glaube, Ethereum wird in den nächsten Jahren die Leute überraschen. Ich hoffe auch, der Kurs wird sich gut entwickeln, aber es geht mir mehr um die Plattform. Wie groß diese Plattform und wie entscheidend das wird und was es für ein zentrales Modul der Weltwirtschaft werden wird. Ich glaube, Ethereum ist stark unterschätzt.
Einzelaktie hast du gerade schon angesprochen. Noch ein Hotpick, so eine Aktie, die dich begeistert. Ja. Auch keine Anlageberatung natürlich, aber irgendwas, wo du sagst,
das ist wirklich ein geiles Unternehmen. Ein neues Unternehmen, weil ich glaube, noch nie drüber gesprochen. SoFi. Ich glaube, dass SoFi aktuell irrational gepriced ist. Die Frage ist, haben die ein Loanbook, was irgendwie explodiert? Also haben die da ganz viel böse Loans drin? Und wir haben einen sehr klaren View darauf, dass die ein sehr gutes oder ein vernünftiges Loanbook haben. Und vor allen Dingen wachsen die sehr stark auf der Softwareseite. Die haben ein Betriebssystem für Banken entwickelt, könnte man das nennen. Da hat man längere B2B, also Business-to-Business-Sales-Zyklen, bevor dann andere Banken wirklich auf das System gehen. Aber nach unserer Einsicht nach ist oder Ansicht ist es wirklich eine herausragende Software. Die großen Banken können keine Software bauen. Man sieht es bei Volkswagen mit Autos. Und deswegen ist große Unternehmen, moderne Software zu schreiben, ist schwierig. Fair Point. Die hätte man dann mal genauso Time hätten haben sollen. Und das glaube ich, deswegen ist SoFi für mich absolut gerade ein Unternehmen, was wir auch stärker aufbauen in Fonds, weil das sind, glaube ich, eine schöne Chance im Aktienmarkt.
Sehr schön. Frank, herzlichen Dank. Dann haben wir heute einiges abgerissen mal wieder. Danke dir.
Ich danke dir. Es hat wie immer Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Uns auch. Danke dir. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Gerne Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Frank hat ja heute auch animiert zum Kommentieren. Wir freuen uns auf euer Feedback und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch, meine Herren. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Are you in the market for a reliable pre-owned truck? Look no further than International Used Trucks. International Used Trucks offers a wide selection of Class 6 through 8 trucks with factory-backed warranty options. With 14 locations nationwide and a qualified sales team, they're ready to put you in the right truck right now. Each vehicle is meticulously inspected and reconditioned so you get the quality you need at the price you'll love. Visit internationalusedtrucks.com to browse the inventory. That's internationalusedtrucks.com. With you for the long haul.